Also es ging dann los mit wir schaffen das. Und dann waren die Willkommenskomitees von Bahnhöfen gestanden, wo die Flüchtlinge in rauen Scharen aus Budapest und Wien und sonst wo aus über die Balkanrouten nach Deutschland gekommen sind. Und so ungefähr 14 Tage lang hat es gedauert. Deutschland war plötzlich das Willkommensland. Aller Verdacht von früher her, Deutschland will Ausländer nicht haben. Wirklich nur ganz handverlesene und wenn nur dann ganz nützliche, die am besten schon den Arbeitsvertrag mit dem jeweiligen Unternehmer in der Tasche haben, bevor sie auf hier anlanden, war plötzlich der Standpunkt Deutschlands, wir sind offen für alle mühseligen und Geladenen, vom Krieg in Syrien, von Hungersnöten in Afrika, von angeblicher Unterdrückung in Eritrea und so weiter und so fort. Ihr wisst, es gab dann daraufhin, nach vielleicht ungefähr 14 Tagen, 3 Wochen, immer mehr, Einsprüche. Besonders hervorgetan hat sich da nicht ein Parteigegner oder jemand aus der Oppositionspartei, sondern besonders hervorgetan hat sich da der Parteifreund aus der CSU von der Merkel, Seehofer. Wir sind überfordert. Was ist überfordert? Die Belastbarkeit ist überfordert. Ich will jetzt heute also nicht darüber reden, was wir am Donnerstag besprochen haben, nämlich was hat es für weltpolitische Konsequenzen und Folgerungen? Das kann man, wenn es nötig ist heute, falls irgendwo es zum Thema wird, nochmal nachfragen, falls man es verpasst hat und nicht da war. Also es gibt im neuen Gegenstand einen Artikel, der das zum Thema hat und erklären wird. Also heute wollen wir uns nach Möglichkeit beschränken auf das, was jetzt ansteht mit den Flüchtlingen, die angekommen sind. Sie sollen integriert werden. Dabei will ich jetzt nicht anfangen mit dem Streit innerhalb von CDU und CSU. Warum nicht? Weil die Sache, um die es geht, hinter dem parteipolitischen Streit, der ja bis zur Machtfrage geht, also ob die Merkel noch kanzlerfähig ist, hinter dem Streit immer mehr verschwindet. Immer ist die Frage, hält sich Merkel, setzt sich Seehofer durch, wer verliert sein Gesicht? Und die Fragen finde ich erstmal relativ langweilig, es sei denn, jemand interessiert sich dann nicht dafür, wie das geht, sich an sein Gesicht zu verlieren, kann man auch darüber reden. Ich möchte mehr darüber reden, was jetzt eigentlich ansteht mit den vielen Flüchtlingen, die angekommen sind. Was passiert, was erwartet die? Was passiert mit denen? Und dann die politische Auseinandersetzung, die es im Land gibt, im zweiten Teil erst machen. So, jetzt vom Erscheinungsbild der Willkommenskultur. Losgegangen ist es also mit alle Flüchtlinge, die sich in Ungarn oder auf der Westbalkanroute immer mehr gedrängelt und gestaut haben, sind willkommen. Das haben sich nicht zweimal sagen lassen und haben sich aufgemacht und haben sich ihren Marsch fortgesetzt und kommen jetzt jeden Tag in 4-stelliger Zahl in Bayern an. Zugleich wird dieses offene Deutschland, zugleich wird dieses offene Deutschland auch irgendwo sehr zugeknüpft. Forderungen der CSU und anderer Parteien, rechts von der CSU. Man soll dafür sorgen, dass die Scheinasylanten, wie sie beschimpft werden, also die in Wahrheit Wirtschaftsflüchtlinge sind, wenn man die mal wieder los wird. Und wo die SPD und die Grünen, die Linkspartei sowieso, aber auch Teile der CDU durchaus sich nicht einig waren, ob man da wirklich das Asylrecht so verschärfen sollte, dass die praktisch keine Chance mehr haben, hier zu bleiben. Das sind Forderungen des rechten Flügels der CDU-CSU in einer Windeseile durchgewunken worden durch das Parlament. Das scheint so gar nicht dazu zu passen, zu dem großen Thema Deutschland ist offen für alle mühselig und beladen. In Windeseile werden Länder, die bisher Fluchtländer waren, zu sicheren Herkunftsländern oder sicheren Drittstaaten erklärt, sodass sie keine, die Leute, die von dort herkommen, keine Bleibeperspektive mehr haben. Was ist das? Bleibeperspektive. Und auf der anderen Seite sollen diejenigen, die aus Syrien oder aus Afghanistan kommen, durchaus willkommen sein. Und der Beschluss, raus mit den Wirtschaftsflüchtlingen, raus mit den Scheinasylbewerbern, soll kein gegenteiliges Bild auf Deutschland werfen. Es wäre jetzt wieder der alte Staat. Wir sind kein Einwanderungsland. Müsst ihr es einmal überlegen, in einem ersten Schritt, was ist eigentlich der Unterschied? Oder geht darum, ob ihr die regierungsoffizielle Definition davon kennt. So, was ist eigentlich der Unterschied, sachlich, zwischen einem Wirtschaftsflüchtling und einem Menschen, der dann den Titel bekommt, Asylbewerber?
Ja, das war die Frage, warum die Syrer und Afghanen hier gekommen sind und die aus dem Kosovo oder aus Serbien eher nicht. Das kann ja nicht nur allein an der politischen Verfolgtheit oder so hängen, weil die in Serbien haben auch kein schönes Leben. Ich habe mir das dadurch erklärt, dass das eine gewisse Funktion hat, so Rückzugsgebiete aufmachen, für die in Syrien gegen Assad-Regime sich engagieren, dass man denen eine Perspektive aufzeigt, wenn es zu hart für euch wird, könnt ihr nach Deutschland kommen und auf die Art und Weise eine Grundlage bilden, dass der Kampf dort fortgesetzt wird. So habe ich mir das erklärt. Ähnliches auch für die Afghanen, wenn sie gegen den IS oder
den Taliban
sich engagieren. Dass man einfach eine Perspektive gibt, dass ihr eure Familien in Sicherheit bringen könnt und notfalls euch selber auch noch.
Vom Hauptthema Integration ist es natürlich gewissermaßen eine Vorstufe, muss aber vielleicht doch geklärt werden. Was ist es eigentlich, dass Deutschland, nehmen wir mal die jetzt aus sicheren Herkunftsstaaten stammenden Westbalkanwiesel, das heißt also Kosovo, Albaner aus Albanien, Leute aus Serbien, aus Bosnien-Herzegowina, von denen geht die Rede, die kommen aus sicheren Herkunftsländern. Oder das ist eine neue Definition, sicheres Herkunftsland. Was war eigentlich ein unsicheres Herkunftsland? Das war im Balkan in den Kriegszeiten nach der Auflösung des sozialistischen Jugoslawien. Mit Ausnahme von Albanien sind all die jetzt von mir gerade benannten Länder früher Teilrepubliken von Jugoslawien gewesen. Das Jugoslawien hat sich zerlegt unter tatkräftiger Mithilfe deutscher und anderer europäischer Staaten, die die Sezession von Kroatien und Bosnien-Herzegowina unterstützt haben. Dann die Sezession von Kosovo, von Serbien wieder unterstützt haben mit Waffenlieferungen und dann mit politischen Anerkennungen der Unabhängigkeitserklärungen. Das hat zu Kriegen geführt. Und dann hat Deutschland in den 90er Jahren, waren die, den Albanern aus Kosovo als die Opfer der serbischen Kriegführung, den Muslimen aus Bosnien als Opfer der wieder serbischen Kriegführung, in dem Fall jetzt Republika Srpska, die Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina, die serbische, den Status Kriegsflüchtling oder Bürgerkriegsflüchtling zuerkannt. Ich sage, jetzt will ich nicht so weit reingehen. Nur mal kurz die Klärung, was ist das, ein Kriegsflüchtling, ein Bürgerkriegsflüchtling? Nicht immer.
Immer.
Nicht immer, wenn irgendwo
hat sich jetzt wieder installiert hier. Man denkt, Kriegsflüchtling oder Bürgerkriegsflüchtling ist eine ganz einfache, entscheidende Sache. Da findet Krieg statt, also Waffengewalt, Waffenanwendung. Da ist natürlich derjenige, der dort in der Gegend lebt und sich sehr unsicher fühlt, zu Recht, denkt, er wäre Kriegsflüchtling. So einfach ist die Sache aber gar nicht. Manchmal ist es, was die Menschen naiverweise für Krieg halten, fungiert als Verbrechensbekämpfung. Und Verbrechensbekämpfung ist ganz ersichtlich nicht Krieg, sondern Wiederherstellung von Recht. Ein solcher Fall ist zum Beispiel
Mexiko.
Wie bitte? Auch so weit brauchen wir gar nicht gehen. Mexiko auch, ja. Wir können uns viel näher bewegen. Umgucken.
Türkei.
Die PKK, die Organisation, die dort um Unabhängigkeit ihres Bezirks kämpft, wird von der türkischen Republik, von der Regierung, des Terrorismus bezichtigt. Und nicht bloß von der. Diese Bezichtigung, die sind Terroristen, also Anwender von unrechtmäßiger Gewalt, von verbrecherischer Gewalt, von nicht legitimer Gewalt, im Unterschied zur Gewalt der türkischen Armee oder der deutschen Bundeswehr, wenn sie in Afghanistan Taliban jagt. Es ist dort Verbrechensbekämpfung. Das sind Terroristen vom Stamm aus der Türkei. Und dieser Titel ist sogar anerkannt von der ganzen Europäischen Union. Die PKK gilt in der ganzen Europäischen Union als terroristische Organisation. Also sowas ähnliches wie die RAF früher bei uns. Bloß ein bisschen größer. Sowas kürzlich gejagt, sowas kürzlich vernichtet. Da wird geschossen. Und wer da zwischen die Linien gerät, muss wohl mit der einen Seite in der Decke stecken, nämlich mit der falschen. Sonst wäre er wohl nicht zwischen den Linien. Aber da sind Staaten sehr wählerisch, sehr unterscheiderisch zwischen legitimer Verbrechensbekämpfung plus Kollateralschäden, also unschuldig zufälligerweise dort Lebende, und Verbrechensbekämpfung und gar nicht unschuldige Kollateralschäden, sondern offensichtlich das Wasser, in dem die Fische, die terroristischen Fische leben. Die Unterstützer, der Sumpf, aus dem die Sumpfblüten, die terroristischen Sumpfblüten erwachsen. Also ob man aus einem Bürgerkriegsland stammt, zu dem Deutschland sagt, wer sich dort aufmacht und davon geht, hat einen Rechtstitel auf seiner Seite. Oder ob er als Unterstützer oder indirekter Unterstützer der Terroristen verdächtigt wird, ist eine politische Entscheidung. Das sieht man dem Sachverhalt gar nicht an. Uns eins wird vielleicht sagen, das ist doch alles klar, das ist doch Krieg. Von wegen. Krieg ist bloß, wenn legitime, anerkannte Subjekte des Völkerrechts gegeneinander kämpfen. Der Krieg der Serben und der Kosovaren um die Frage, ist Kosovo eine Provinz Serbiens weiterhin oder ist es ein selbstständiger Staat, war so ein Fall. Nach Leser der Serbischen Republik war es Terrorismus, Separatismus, Spaltung des Vaterlands. Nach Leser der Kosovaren war es Unabhängigkeitskrieg, Unabhängigkeitskampf. Und ob aus dem Unabhängigkeitskampf Terrorismus wird oder aus dem Terrorismus ein legitimer Unabhängigkeitskrieg, hängt ab von, ja, wovon?
Von der Beurteilung der Staaten hier.
Ja, aber nicht von ihren beliebigen Staaten. Von Staaten, die sowas gültig machen können. Staaten, die also nicht bloß sagen, das ist moralisch in Ordnung, was die machen, die Kosovaren oder die Kurden oder wer auch sonst, sondern Staaten, die was zu sagen haben aus der Welt, die Macht darstellen und deren Wort deswegen nicht bloß ein Wort ist, sondern Gewalt im Hintergrund hat. Da merkt man, dass Recht gar nicht so was ist, was oberhalb irgendwie in den Wolken schwebt, sondern Recht wird geschaffen durch Gewalt. Nur anerkannte Mächte sind legitime kriegsführende Mächte. So, also jetzt haben wir, um auf den Punkt zurückzukommen, warum die Syrer, die syrischen Kriegsflüchtlinge anerkannt sind. Deutschland erkennt diesen Staat Syrien, die Regierung Syriens, den Staat schon noch an, aber die Regierung Assad nicht mehr als legitime Regierung an. Nicht mehr als Regierung an, die das Recht hat, über ihre Bevölkerung mit den Mitteln der Gewalt für Recht und Ordnung zu sorgen. Sondern wo die Anwendung von der Gewalt durch die Regierung Terrorismus ist. So ähnlich wie damals vor ungefähr 20 Jahren im Kosovo die Gewalt der serbischen Regierung illegitime Gewalt war, weil das mächtige Deutschland und die anderen europäischen Staaten in der Europäischen Union beschlossen haben, Serbien übt da illegitime Gewalt aus, es verweigert dem kosovarischen Volk sein Selbstbestimmungsrecht. Weil es so ist, weil es eine Anerkennungsfrage ist, deswegen kann sich sowas auch ändern. Wenn der Feind Serbien klein gemacht ist, und das ist ja mittlerweile der Fall, wenn der Feind Serbien mittlerweile selber höflich anklopft an der Tür der Europäischen Union, Mitglied werden will, sich also unterstellen will unter die europäische, gesamteuropäische Rechtsordnung, die im Wesentlichen von Deutschland, Frankreich und ein paar anderen wichtigen Staaten bestimmt wird, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, aus Serbien abzuhauen. Und wenn Kosovo durch Eulex, also europäische Rechtsberater, einen Rechtsstaat verpasst bekommt, dann mag es zwar sein, dass Leute dort von der Polizei verdroschen werden oder erschossen werden oder von Banden, sich wechselseitig immer noch um die Macht balgen, aber wenn dann Deutschland sagt, dort ist der Rechtsstaat auf dem Wege, dann ist es eben ein sicherer Drittstaat. Drittstaat heißt Europäische Union. Deutschland ist der erste Staat, die europäischen Partnerstaaten sind die zweiten Staaten. Und Drittstaat heißt ein Nicht-EU-Staat. Ein sicherer Nicht-EU-Staat ist Kosovo bzw. Serbien.
Wer sich also von dort aus mal aufmacht und behauptet, er sei auf der Flucht vor einem Krieg, muss ich sagen lassen, Krieg ist dort nicht mehr. Und Unterdrückung schon gleich gar nicht, weil ja jetzt Rechtsstaat herrscht. Sicher gibt es an dem Fall, das deutsche Asylrecht gewährt jedem Menschen, der sich aufs Asylrecht beruft, erstmal eine Einzelfallprüfung. Das ist eine Spezialität des deutschen Rechts. Deswegen kann auch jemand aus Kosovo oder aus Serbien oder aus Rumänien, auch dort her, behaupten, er wird dort als Sinti und Roma, Sinti oder Roma, man kann nicht beides zugleich sein, verfolgt aus rassischen Gründen.
Sinti kann man gar nicht sein. Sinti sind die Roma, die seit mehr als 600 Jahren in Deutschland leben. Das sind nur Roma.
Eben. Aber die nennen sich ja immer Sinti und Roma und deswegen haben wir so quasi als Doppelname. Also wer entweder dort in den Ländern als, was man früher Zigeuner genannt hat, verfolgt wird, dann ist das ein Einzelfallprüfungswert, ob das im Einzelfall stimmt. Aber dadurch, dass diese Staaten zu sicheren Staaten deklariert worden sind, ist gewissermaßen nicht mehr die Beweispflicht, nicht mehr die, der deutsche Staat muss beweisen, dass der Asylbewerber keinen Grund hat, Asyl zu bewerben, sich auf Asyl zu bewerben. Jetzt dreht sich die Sache rum. Wer aus einem sicheren Drittland kommt, der muss beweisen, dass er dort nicht verfolgt wird, jedenfalls nicht politisch, sondern höchstens individuell von irgendwelchen anderen Kräften und Mächten. Und der Staat nicht in der Lage ist, mit seiner Rechtsordnung dafür zu sorgen, dass man unversehrt bleibt. Die Beweislast ist gewissermaßen umgekehrt. Klammer auf. Deswegen ja auch der Antrag der CSU, die lassen wir gleich an der Grenze, die sollen gar nicht erst reinkommen. Sie sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, hier ein Rechtsverfahren zu beantragen, wo sie dann von der ersten, zweiten, dritten Instanz bis zum Verfassungsgericht sich durchklagen können. In der Zwischenzeit hier Fuß fassen, ihre Kinder in die Schule schicken und dann behaupten, sie wären nicht mehr abschiebefähig nach 10 Jahren oder 7 Jahren. Das ist der Hintergrund für den Streit, den wir vielleicht dann auch noch behandeln, aber ich halte ihn erst einmal für nicht so das zentrale Thema bei der Innenseite. Da kommen wir ja zur Integration kommen. Also der sichere Drittstaat ist einer, von dem Deutschland oder die Europäische Union insgesamt beschlossen hat, dort herrscht im Prinzip eine Regierung, die passt uns, die ist auf rechtsstaatlichen Pfaden unterwegs, deren Herrschaft ist legitim. Und wenn im Einzelfall jemand kommt und nachweisen kann, dass er ausnahmsweise als Individuum unterdrückt wird oder als besondere Gruppe im Staat, wie zum Beispiel die Sinti oder Roma, dann kann es im Einzelfall positiv beschieden werden, aber nicht gewissermaßen pauschal, nicht prinzipiell. Das ist für Leute, die aus solchen Staaten kommen, blöd. Denn wer vor 10 Jahren aus Kosovo vor dem Krieg geflohen ist, der von Deutschland anerkannt worden ist als gerechter Krieg, also deswegen der Kriegsflüchtling hier vorübergehend Aufenthalt bekommen hat, ja, wenn sich die Deutschland neu entschieden hat und jetzt sind die Nachfolger keine blutrünstigen Banden mehr, sondern dieselben, die damals noch vielleicht sogar als sehr zweifelhafte Gesellen der neuen Staatsführung am Anfang von Kosovo waren, waren ja die neuen Staatsleute zum Teil, Tatschi und solche Leute, anerkannte Schmuggler und anerkannte Menschenhändler und so weiter, also Verbrecher. Das hat sich mittlerweile geändert. Tatschi ist mittlerweile dort Minister, oder jetzt gerade immer Minister, sondern Oppositionsführer. Also ist es ein ganz normaler Staat und dort hat man Sicherheit. So, jetzt kommt der Einwand, aber ich kann nicht dort leben. Ja, da sagt unser Staat, das kann man auch schon sein. Und dafür ist der Verfassungsparagraf Asylrecht nicht geschaffen. Wer politisch verfolgt wird, genießt Asyl. Nicht, wer irgendwo auf der Welt nicht gut leben kann. Das hat auch seinen guten Grund. Und dann will ich zum Schluss kommen mit dem Sonderteil Asyl und Drittstaat und so weiter. Das hat auch seinen Grund in der Grundverfassung demokratischer Staaten. Demokratien, da haben wir jetzt auch gleich einen schönen Übergang zum Integrationsproblem. Demokratien mit kapitalistischer Wirtschaftsweise, die sind nämlich nicht zuständig fürs Leben. Die sind bloß zuständig fürs menschenrechtsgemäße Regieren. Das gewählt wird, dass man seine freie Meinung äußern darf und nicht gleich eingesperrt wird dafür. Dass man Freizügigkeit genießt im Land und so weiter und so fort, alles Mögliche. Das Verfahren, wenn man eines Verbrechens beschuldigt wird, Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien verlaufen und so weiter und so fort. Dafür sind Demokratien zuständig und das sind die Kriterien, mit denen Demokratien wie Deutschland andere Staaten beurteilen, in welchem Ausmaß dort Rechtsstaat herrscht, in welchem Ausmaß dort Freiheit herrscht, in welchem Ausmaß dort Gleichheit anerkannt ist, in welchem Ausmaß dort so etwas besteht wie ein funktionierender Rechtsstaat. Die Frage des Überlebens und des Lebens, die Ökonomie, ist im Kapitalismus Privatsache. Ausnahme gilt nur für Bürger, für Staatsbürger. Sozialhilfe, Hartz IV, ein Minimum an Versorgung haben aber nur die Staatsbürger. Das heißt aber auch nicht ein gutes Leben. Sondern es heißt, der Staat sagt, wer aus Gründen, die er nicht zu verantworten hat, aus Umständen, die er nicht selber zu verantworten hat, in Not gerät, dann ist er für die Staatsbürger zuständig mit dem Sozialrecht, was er jeweils geschaffen hat. Aber dafür, dass man mit seiner Arbeit zu wenig verdient, um die Familie zu ernähren, dafür ist der Staat nicht weltweit zuständig. Deswegen ist Wirtschaftsflüchtling im Großen und Ganzen etwas sehr Merkwürdiges, ein sehr merkwürdiger Vorwurf. Wirtschaftsflüchtlinge sind Leute, die können im eigenen Land nicht leben. Auf was für Idee kommen die? Dann gehe ich eben dorthin, wo man leben kann. Die sind keine Revolutionäre, die sagen nicht, da muss ich eben bei mir in der Heimat die Ökonomie umstürzen, den Staat stürzen mit meinesgleichen und so weiter und für Verhältnisse sorgen, dass man hier leben kann. Das sind Leute, die sagen, ich bin zwar ein armer Teufel, aber ich kann arbeiten. Und ich habe gehört, in Deutschland gibt es Unternehmen, da kann man sich bewerben und die nehmen ein. Das sind Leute, die ohne groß nachzudenken über das System, die Systemfrage, von dem Standpunkt aus oder von dem Lebensniveau aus, die sie dort in ihrem Heimatland haben, ganz einfach per einfachen Vergleich drauf kommen, in Deutschland oder in Schweden oder in solchen Ländern, da lässt sich doch leben. Auch als Armer, auch als jemand, der keine Produktionsmittel hat, indem er sich verdient, gegen Lohn. Das ist eigentlich etwas, was unser Staat schätzt an Leuten. Ich habe dort von Hartz IV geredet. Das wird immer so gestaltet, dass man möglichst sich bald wieder davon verabschieden will. Also einen Willen bekommt, nicht da breit zu machen. Sich nicht in der sozialen Hängematte es bequem zu machen. Dass man immer den Vergleich hat, Moment, da gibt es Arbeiten und der niedrigste Lohn ist mehr, viel mehr, als das, was ich bei Hartz verdiene. So gestaltet der Staat den Zwang zum Arbeiten. Und jetzt kommen Leute an, bei denen es so ärmlich zugeht, dass sie von sich aus, ganz ohne Hartz IV-Zwang, auf die Idee kommen, wir sind für freie Arbeitskräfte, wir gehen nach Deutschland. Also eigentlich ein sehr wertvoller Standpunkt, einer, den unser Staat schätzt, bei der Jugend dafür sorgt, dass er sich auch festsetzt in ihrem Gehirn als, das will ich werden, nämlich Arbeiter, wenn ich nicht reich bin, dass ich mich irgendwo mal Stelle bewerbe, dort fleißig bin und mit dem zufrieden bin, was sich dabei ergibt an Einkommen. Genau diese Tugend der Menschen aus Kosovo, aus Westbalkan, aus Kosovo zum Beispiel, wird nicht geschätzt, wenn Deutschland sagt, die Kosovaren möchte ich lieber als Gastarbeiterreserve haben, zum anderen, wenn wir wirklich Arbeitermangel haben, dann kann man den Überschuss von denen anzapfen und als Billiglöhner anwerben, so als Gastarbeiter hat man früher dazu gesagt. Ansonsten ist der deutsche Staat, den wir eingerichtet haben, selber zuständig mit den Mitteln, die er von der Europäischen Union und Deutschland als Kredite und sonstige Unterstützung bekommt, selber zuständig für ein Leben zu sorgen, dass die Leute dort bleiben. Fluchtursachenbekämpfung nennt sich sowas. Deutschland hat sich nämlich einen Begriff angeeignet. Die Republik, die offizielle Republik, der früher ein kritischer Titel der Flüchtlingsfreunde, der Flüchtlingshelfer war. Ihr dürft sie nicht bloß per Frontex abwehren, ihr müsst ihnen auch die Fluchtursachen wahrnehmen und die Fluchtursachen bekämpfen. Also dort in Afrika und so weiter, das ist für das Verhältnis sorgen, dass sie dort bleiben. Deutschland hat diesen Titel längst übernommen in die praktische Politik und sagt, Fluchtursache Balkan, keine Fluchtursache mehr. Die sollen mal gefälligst die Kredite und die Möglichkeiten, die sie als assoziierte Staaten zur Europäischen Union haben, verwenden, damit die Leute dort bleiben und sich dort ihr Glück versuchen und nicht in Deutschland. Das war jetzt einerseits ein Stück Vorlauf, ein Stück außerhalb des eigentlichen Themas auf deine Frage hin, aber doch vielleicht wichtig, weil wir haben nämlich jetzt einen ganz wichtigen Punkt für die Sache, die Integration heißt. Das, was den Wirtschaftsflüchtling aus einem Land,
ich muss noch mal kurz
wo man nicht, lass mich nur einen Satz fertig machen, wo man nicht wegen aus wirtschaftlichen Gründen abhauen darf. Was dem verwehrt wird, wird dem Flüchtling, der als Flüchtling anerkannt wird, sei es aus Asylgründen, wegen Asylrecht, sei es wegen der Genfer Flüchtlingskonvention als Kriegsflüchtling, dem man das Recht gewährt, auf gewisse Zeit oder sogar auf Dauer in Deutschland zu verbleiben, da wünscht man sich, dass er sich jetzt als Wirtschaftsflüchtling etabliert und tatsächlich hier arbeiten will. Merkt man, der Wirtschaftsflüchtling der Mensch, der aus Albanien kommt, der ist ein Wirtschaftsflüchtling schlecht. Der Mensch, der aus Syrien herkommen darf, hier anerkannt wird, wegen Asyl oder wegen aus Kriegsgründen hier bleiben zu dürfen, der dürfte mit derselben Motivation, er will zum Arbeiten da kommen, anerkannt, und dann kommen wir zum Punkt Integration. Der will sich also integrieren, wird dem zugute gehalten. Während dem Westbalkanesen der gleiche Wille als Wirtschaftsflucht zur Last gelegt wird. Ja.
Du hast vorhin ausgeführt, wenn die Kosovaren und Konflikte hierher kommen, die könnten durchaus einen Asylantrag stellen, müssten aber nachweisen, dass sie tatsächlich verfolgt sind. Sprich, da wäre eine Umkehr von der Beweislast. Mhm. Also so wie ich das Asylrecht verstanden habe, müsste doch egal, wer kommt, muss immer beweisen, dass er verfolgt ist, weil das ist ja immer eine Individualprüfung, die da vorgenommen wird. Wo ist da jetzt die Umkehr?
Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Eritrea. Da gibt es ein bisschen neuen Gegenstand, einen schönen kleinen Artikel drüber drin. Fluchtursache in Eritrea, Unterdrückung. Der Staat ist eingestuft als einer, der seine Bevölkerung unterdrückt. Wenn der jetzt herkommt, der eritreanische Flüchtling, und sagt, ich komme aus Eritrea, wer verfolgt, dann ist es gewissermaßen bereits die ganze Begründung. Mehr muss der nicht mehr sagen. Ich komme aus Eritrea, das ist in der Liste der Länder vom deutschen Außenministerium, vom Auswärtigen Amt, gilt als Unterdrückerland. Er kann sich berufen auf die staatliche Entscheidung, Eritrea gleich Unterdrückung. Kommt aus Kosovo oder vielleicht sogar aus dem EU-Land Rumänien als Roma, da muss er beweisen, dass er speziell, er und seine Sippe, in dem Dorf, wo er wohnt oder in der Stadt, wo er nicht wohnen darf, weil er immer vertrieben wird, aus rassischen, politischen, religiösen, sexuellen, ich weiß nicht, welche Titel noch sind, Motiven verfolgt wird. Das meine ich mit Beweis als Umkehr. Der eritreanische Flüchtling kann sich auf den Beweis verlassen, indem er einfach sagt, ihr habt doch selber Eritrea als Unterdrückerland klassifiziert. Jawohl, ich komme daher, also bin ich unterdrückt. Während die Kosovaren und die rumänischen Roma, die müssen sagen, ich komme zwar aus einem von euch für sicher gehaltenen Land, habe ich in eurem Liste gelesen, aber ich speziell, weil Sinti oder weil Roma oder weil Mohammedaner im christlichen Umfeld oder Christen im mohammedanischen Umfeld oder was auch immer die Möglichkeiten sein mögen, ich werde und meine Sippe wird verfolgt. Das machen wir, die verdienen den Beweis. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Ja.
Das ist auch ein Beispiel, wenn man von sexueller Orientierung bedroht sind. Wie kann man das beweisen?
Du meinst, was?
wenn man von sexueller Orientierung bedroht ist, Beispiel in Nigeria, und dann fliegt man einfach hier. Mhm. Wie kann man das beweisen, wenn es schon festgestellt ist, dass es eine 14 Jahre Haftung gibt und so? Aber trotzdem kann man das nicht beweisen. Aber das ist einfach ein Verzweifel von der Bundesamt.
Ich weiß nicht, von welchem Weg. Kommst du auch aus einem Land, erst vor kurzem, bist du in Deutschland aufgewachsen?
Ich bin aus Nigeria.
Wie bist du sie?
Ich bin aus Nigeria, ich bin auch Flüchtling. Ja.
Es gibt auch in Afrika mehrere Länder, die zum Beispiel Homosexualität unter Strafe stellen, zum Teil sogar unter Todesstrafe. Ja gut, so ein Land, wenn man aus Uganda kommt, zum Beispiel kommt, dann kann man sich darauf berufen, das steht in der Liste drin. Aber ist es vielleicht in Uganda so, aber in anderen Ländern gibt es kein Gesetz dazu, aber de facto werden Homosexuelle von der dortigen Bevölkerung oder von den dortigen unteren Staatsorganen als Feinde behandelt und entsprechend ausgeschlossen aus dem gesellschaftlichen Leben. Das muss der nachweisen. Dass er tatsächlich aus sexueller, wegen seiner sexuellen Orientierung, dort kein Recht hat, normal zu leben.
Ja, und das kann man natürlich praktisch nicht. Also so, weiß mal nach, dass irgendeine Schikane oder sonst was, was man erfährt, jetzt aufgrund einer sexuellen Orientierung daraus schlussvoll wird.
Und die Sache ist noch schlimmer. Das sind nämlich alles oft Staaten in Afrika, die sind befreundete Staaten. Das sind Staaten, die Deutschland auf die Liste seiner Feindstaaten gesetzt hat, wie sagen wir mal die frühere Sowjetunion oder Eritrea oder Nordkorea. Da gibt es so eine Liste von Staaten, die Deutschland explizit für Feinde der Menschheit hält. Die meisten afrikanischen Staaten, die sind assoziierte europäische, die sind mit der Europäischen Union assoziiert. Die haben Handelspräferenzen für ihre Produkte und so weiter und so fort. Die kriegen bevorzugte Kredite. Da sind die dortigen Regierungen anerkannt und dann behandelt als Statthalter der Integration dieser schwarzafrikanischen Staaten in den Weltkapitalismus, im Weltmarkt. Und jetzt behauptet der gute Museveni und der gute, ich weiß nicht, Banda oder sonst wo, wie die Präsidenten dort heißen, noch, der Mann, mit dem Deutschland beste Beziehungen unterhält, damit die dortigen Rohstoffe wunderbar nach Deutschland kommen und die deutschen Investitionen dort in die richtigen Hände kommen und gut bewacht werden, der soll angeblich der Oberste verantwortlich sein für Schuriegeln von Staatsbürgern. Das ist schwierig. Die politische, sexuelle oder religiöse Verfolgung durch solche Staaten fällt vom Standpunkt Deutschland aus nicht einfach zusammen mit Feindstaat. Das mag bei Kuba noch, ändert sich ja auch gerade, Kuba ist ja gerade eingemeindet. Bei Kuba war das bis vor kurzem auch so, wer gesagt hat, ich, Demokrat, werde verfolgt von den dortigen Kommunisten. Ja, der hat sein Argument fertig. Bloß wenn jetzt Kuba allmählich wechselt, die Seite wechselt, mag sein, dass er immer noch verfolgt wird oder vielleicht irgendwas anderes verfolgt wird. Jetzt ist aber der alte Fidel Castro, beziehungsweise der Bruder, der neue Freund, der neue Garant für marktwirtschaftliche Entwicklung dort. Und der soll die verfolgen. Wahrscheinlich bis der Halunk und bis der arbeiten. Beweis das mal, dass du dich darum bemüht hast und so weiter und so fort. Das sind die Schwierigkeiten, dass die Unterdrückung, die jemand geltend macht, unter der er leidet, nicht mehr zusammenfällt mit dem Charakter des Staats, als der ist sowieso ein Feindstaat. Das war früher beim Kommunismus einfach. Sowjetunion, sozialistisches Polen, sozialistisches Bulgarien. Wer dort Dissident war, war automatisch Dissident vom Feindstaat. Ja, das ist wunderbar. Da kann man sich dann dort berufen, wie gesagt, auf die Liste des Außenministeriums und sagen, ich bin auch für freie Meinung und jetzt sieht er, ich bin verfolgt. Zack, war er schon Asylbewerber anerkannt.
Ein Beispiel war meine Asylbefragung in 2005, haben die ungefähr 10 Punkte, die Sachbearbeiter nicht als Team ziehen. Aber er hat keine Untersuchung gemacht. Er vermutet, dass ich nicht als Steuerbeamter gearbeitet habe, dass ich nicht auch Banken und Wiesen studiert, dass ich einfach Punkt, alle war ungefähr 10, hat er auch nein, ich glaube das nicht. Einfach nur so, ohne Überprüfung. Und das war einfach so. Aber letztendlich, 4 Jahre danach, muss ich auch immer kämpfen, auch mit Politikern treffen und ein bisschen Druck zu machen. Die gleiche Bundesamt haben die nächsten nach 4 Jahren Ja gesagt, aber ich war 3 Jahre von Abschiebung bedroht. So, das ist immer die Spiel.
So, dann werden, wenn jetzt doch keine Fragen mehr sind, noch Fragen zu dem Teil, kommen wir jetzt zu dem, wo ich vorhin schon gesagt habe, das Stichwort Wirtschaftsflüchtling ist ein schöner Übergang zu dem, was Integration ist. Die Motivation, die ein Wirtschaftsflüchtling hat, ich will dorthin, wo ich arbeiten kann, und zwar arbeiten kann nach den Maßgaben, nach den Vorstellungen eines Arbeitgebers, dem er einen Lohn dafür gibt, den er kalkuliert hat, der mir Aufgaben überträgt, die er von seinen dafür eingestellten Ingenieuren und Sachbearbeitern einrichten hat lassen. Das ist jemand, der eigentlich alles erfüllt, was nötig ist, damit man in einem Land wie Deutschland mit Kapitalismus, mit freier Marktwirtschaft ankommt, gern gesehen ist. Jetzt sehen wir mal die Flüchtlinge, die ja herkommen, zu uns herkommen, nach Deutschland. Und dann gibt es dieses Verfahren, wo sie geprüft wird, seid ihr wirklich aus Syrien, seid ihr nicht etwa aus dem Gebiet des Islamischen Staats, seid ihr wirklich unterdrückte Bürger von Assad. Der wird also anerkannt als entweder Kriegsflüchtling oder als Asyl, als berechtigter Asylbewerber. Das dauert halt seit das Verfahren. Und dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, jetzt kannst du dich integrieren. Was heißt das, integrieren? Komm doch da an vor.
Das heißt, erstmal aus dem. Also, erstmal ist es natürlich. Erstmal negativ ist es, den Status als Flüchtling zu verlassen. Das heißt. Als Flüchtling Arbeitsverbot, man darf sich überhaupt nicht auf die meisten Stellen bewerben, man ist jetzt beim Teil von Sachleistungen abhängig oder ansonsten von dem Geld, was einem da zugewiesen wird, und hat jederzeit die Möglichkeit abgeschoben zu werden. Integration positiv heißt dann, man muss all die Sachen machen, die man hier als deutscher Staatsbürger auch machen muss. Man muss schauen, dass man seine Miete bezahlen kann, dass man erstmal eine Wohnung findet, dann, dass man seine Miete bezahlen kann und dass man seine Arbeitskraft bekommt, dass man irgendjemanden findet, bei dem man arbeiten kann.
Nehmen wir mal die erste Hälfte noch, was man jetzt nicht mehr ist. Man ist nicht mehr bloß Flüchtling. Man wird nicht mehr versorgt durch irgendwelche staatlichen Kassen. Wollen wir darüber noch mal ein paar Gedanken verschwenden? Was ist das für Status, wenn man versorgt wird im Kapitalismus?
Ja, ziemlich prekärer, weil das ja keine Versorgung ist, die Maßstab nimmt an meinen Bedürfnissen, im Sinne von, was brauche ich alles, was bekomme ich, sondern Versorgung ist immer abhängig hier. Das weiß auch jeder, der mal im Kapitalismus von irgendeiner Hilfe abhängig war, der abhängig ist von ganz vielen Bedingungen.
Jetzt kommt bloß beim Flüchtling noch was hinzu. Das ist bei jedem Hartz-IV-Menschen, der die Erfahrung mit Hartz IV gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Aber jetzt müssen wir noch gewissermaßen einen Zahn zulegen in der Bestimmung der Lage bei den Flüchtlingen. Die sind auch in einer Sonderlage. Das merkt man zum Beispiel daran, Hartz IV, da kriegt man eine bestimmte Summe Geldes, die politisch festgelegt wird. Die Flüchtlinge, die im Anerkennungsverfahren sind, haben bisher auch bestimmte Geldsumme bekommen, aber niedriger, noch niedriger, mit Abschlag. Warum? Es ist doch Hartz IV schon wenig genug. Und ein Mensch, der aus Afrika oder aus Syrien oder sonst wo kommt, mit nichts weiter als dem, was er am Leib trägt und vielleicht in einem Rucksack oder einem kleinen Koffer noch drin hat, der hat auch erheblichen Bedarf. Das reicht doch nicht. Das reicht noch weniger wie bei dem, der als der nach 20 oder 30 Jahren Arbeitsleben plötzlich rausgeschmissen wird aus seinem Betrieb, in kein Neuen mehr reinkommt, weil er zu alt ist oder die falsche Qualifikation hat oder öfter krank ist, war. Der hat immerhin eine Wohnungseinrichtung, Kleidung im Schrank. Und was hat sich im Laufe des Lebens auch bei relativ wenig verdienenden Menschen so ansammelt. Diejenigen, die da per Schleuser oder per Fußmarsch über die Balkanroute zu uns kommen, die haben nichts. Man sieht es im Fernsehen, die haben noch nicht mal einen Mantel gegen die Kälte, die bei uns herrscht. Ausgerechnet denen wird weniger gegeben als einem Hartz-IV-er. Logischerweise müsste man sagen, die brauchen noch einen Zuschlag für Wohnungseinrichtungen beschaffen, Kleidung beschaffen, Kinderspielzeug für die Kinder etc. pp. Was halt so eine Familie alles braucht.
Ja, logischerweise nur dann, wenn das der Maßstab wäre. Wenn der Maßstab der Hilfe tatsächlich wäre, was braucht ein Mensch?
Das ist aber der Maßstab bei Hartz IV. Hartz IV wird ausgerechnet, da ist auch sowas drin für Familien, dass die Kinder irgendwas zur Bildung haben, zum Spielen und so weiter. Und da ist es das nicht. Woher kommt das? Der Peter hat schon recht. Der Maßstab ist sowieso nicht, was die Leute von sich aus brauchen. Hartz IV ist auch ein bemessener, von oben bemessener Betrag. Und ich habe es vorhin ja schon verraten, ich wollte auch nicht Hartz IV heute zum Thema machen. Das hat seinen Grund darin, der soll einen gewissermaßen eingebauten Ansporn haben, sich nicht auszuruhen auf Hartz IV. Der soll keine Hängematte werden. Der soll immer den Stachel haben, in dem Fall den finanziellen Stachel haben. Schau mal, dass du wenigstens einen Zusatzverdienst hast. Sonst reicht es bald nicht mehr. Irgendwann sind die Sessel durchgesessen, irgendwann ziehst du es auch rum, brauchst neue Kleidung, irgendwann reicht es halt nicht mehr. Mit 400 Euro pro Monat kommt man auch als Mensch nicht aus, der einen Schrank voll alte Kleider hat und so weiter. Also soll ein Stachel drin sein im Geldbezug, der den Menschen dazu bringt, Herrschaft, ich brauche einen Lohn, ich brauche eine Arbeitsstelle. Beim Asylbewerber ist das genau erstmal nicht der Fall. Der hat auch mal einen anderen Stachel, denn ein noch weniger, ein noch kleinerer Betrag als der Hartz IV ist natürlich auch ein Stachel. In welche Richtung geht der Stachel?
Ja, dass er sich hier nicht festsetzt oder dass er
nicht mehr kommt.
Oder halt auch
der soll mal bei Heim erzählen, falls er da mit seinem Handy noch in Kontakt ist. Soll mal erzählen, wie weit man kommt, wie kleine Sprünge man machen kann mit ungefähr 250 Euro monatlichem Salär. Der soll mal erzählen, wie sich's lebt auf 10 Quadratmetern Mann, Frau und 5 Kinder.